Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Markus Heifert, 38 Jahre alt, aus Berlin, ledig liiert, keine Kinder. Warum ist der Mann A schnell mit 3,36 Sekunden und dazu auch noch richtig gewesen, weil er folgenden Beruf ausübt?
Ich arbeite beim Radio, Radiomoderator tatsächlich.
Ja, bei welchem Sender arbeiten Sie?
Bei Radio 1, die senden aus Potsdam. Da trifft man Sie ja auch manchmal auf dem Fahrrad.
Mich?
Ja.
Sie haben mich schon mal getroffen?
Ein Kollege hat Sie gesehen und rief mich an, der Jauch ist hier gerade vorbeigefahren.
Nein!
Ja, auf dem Hollandrad, sagte er.
Auf dem Hollandrad, ja, stimmt, ja. Was fangen Sie mit einer Million an?
Ist jetzt blöd, weil ich auch finde, dass es gibt niemanden, der diese Sendung besser moderieren kann als Sie, aber was würde es kosten, wenn ich die mal moderieren will?
Die Million reicht. Ja. Aber es kommt knapp hin.
Ich würde sie halt nicht komplett investieren wollen.
Ach so.
Ja.
Dann machen Sie ein Angebot. Da bin ich durchaus. Da können wir drüber.
Können Sie das, sind Sie so mächtig, dass Sie das allein entscheiden können? Oder redet RTL dann noch ein Wort mit?
Ich erwecke zumindest im Moment den Eindruck.
Ich mache Ihnen kein Angebot, wenn Sie jetzt drauf warten.
Sie machen keins?
Nee, das mache ich, wenn ich die Kohle hätte.
Ach so.
Und wir alle wissen, dass es dazu nicht kommen wird. Aber dann würde ich es machen.
Ah, das weckt natürlich wieder den Verdacht, dass ich Sie jetzt bis zur Million kommen lasse, ja. Damit dann entsprechend... Ja.
Also Sie sind mit im Boot, Sie haben auch was davon, wenn Sie...
Für einen Moment schien es, fand Günther Jauch das unmoralische Angebot von Radio 1 Morgenmann Marco Seifert für attraktiv. Doch letztlich scheiterte der Deal am Verkauf von Alaska und den zwei unterschiedlichen Kalendern. Nachzusehen bei rtl.de. Das Wichtigste ist, Marco Seifert bleibt Radio 1 erhalten und Günther Jauch moderiert weiterhin Wer wird Millionär? So sind die Fakten. Fakt ist, Montag erscheint der neue Fokus. Was wird anders? Der Noch-Chef Markwort verrät es hier. Licht ins Dunkel kommt auch bei der Starfindung für Oslo, dem Austragungsort des nächsten Eurovision Song Contest. Und dann zieht noch Bericht aus Berlin-Moderator Ulrich Deppendorf von 500 Sendungen Bilanz. Und das alles natürlich
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
J-Ho. Aus dem Film Slumdog Millionär. Die indische Traumsaga von Wer wird Millionär. Von Indien in eine andere Region, was mir nicht ganz so schwer fällt, war ja vor 5 Jahren in der indischen Region der Tsunami sein Unwesen anrichtete. Blick jetzt nach Haiti. Das ist klar, dass wir in diesen Tagen dorthin sehen, weil, so könnte man meinen, dass die Hochzeit von Profi- und Amateurmedien ist. Das sind Töne, die ich mir geborgt habe vom Hessischen Rundfunk. Der hatte dort diese eingefangen. Das ist Amateurfunk. Und Spezialist für Amateurfunk und Radiofernempfang ist Kai Ludwig. Er ist bei mir im Studio. Sie haben ihn des Öfteren gehört, wenn es in der Welt Krisen gibt. Und er hört nun alle Bänder ab, sage ich mal so ganz platt. Auch den Amateurfunk, auch die ganzen Kurzwellen, Mittelwellen, Langwellenstationen. Was war das jetzt eigentlich, was wir eben gehört haben?
Ja, Amateurfunk muss man vielleicht mal erklären. Was ist eigentlich Amateurfunk? Das ist ein experimenteller Funk, der wird im Prinzip als Sport ausgeübt. Und hier läuft es einfach darauf hinaus, dass Angehörige der Hilfsorganisation halt ihre privaten Funkgeräte mit zum Einsatz bringen.
Und welche Rolle spielen die innerhalb dieses ganzen Medienmixes in Haiti?
Na, sagen wir mal, eine Ergänzung zur Kommunikation, wenn teilweise für Kurzwellengeräte nichts zur Hand ist, nichts Offizielles, nimmt man natürlich diese privaten Geräte. Satellitentelefone kann man auch verwenden, aber ist zum Teil auch wieder eine Kostenfrage. Da kommt dann halt die Amateurfunktechnik mit ins Spiel.
Die Vereinten Nationen meldeten heute, dass es gelungen ist, 111.000 Tote inzwischen zu bergen. Eine unvorstellbare Zahl. Wie Reporter ohne Grenzen meldet, nehmen immer mehr Radiosender auf Haiti aber ihren Betrieb wieder auf. So zum Beispiel am vergangenen Montag Radio Metropole, der führende Sender in Port-au-Prince. Der Hörfunk habe in Haiti schon vor dem Erdbeben zu den wichtigsten Informationsmedien gehört. Kann man das so von hier auch aus bestätigen, Kai?
Ja, man kann das insofern bestätigen, als man natürlich viele Sender im Internet hören kann, wird sich vielleicht mancher fragen. Warum nicht über Antenne? Das geht, würde theoretisch über Kurzwelle gehen, scheitert nur daran, dass schon seit ungefähr 20 Jahren in Haiti niemand mehr auf Kurzwelle sendet. Aber im Internet, dann nehmen wir zum Beispiel mal Radio Metropole, hören wir es uns mal kurz an.
In der Früh hat sich des choses soient construites en dépit du bon sens. Enfin, un troisième volet, ça sera une autre étape. Là, je parle de l'urgence de l'État, ça sera la formation des enseignants.
Ja, ist das aber jetzt nicht irgendwie doch ein bisschen unmoralisch in dieser Situation Bandbreite zu belegen als Internet-User, die in Haiti sicherlich viel dringender gebraucht wird?
Ja, da braucht man, denke ich mal, kein schlechtes Gewissen zu haben, weil der sogenannte Live-Server, über den der Stream läuft, den man hört, der steht im Regelfall im Ausland. Aus Haiti selbst gibt es da natürlich nur eine schmalbandige Zuspielung.
Vielleicht auch mal was zur Sprache, was wir eben gehört haben. Das klang wie Französisch, ist aber irgendwie doch kein Französisch.
Ist kein Französisch, sondern das ist Kreol. Eigentlich ist das ein Oberbegriff, aber wenn man nicht von den Kreolsprachen spricht, sondern eben nur von Kreol, dann meint man diese Sprache von Haiti. Das ist nun eine Art Mischung aus Französisch und afrikanischen Sprachen. Das entstand zu Zeiten der französischen Kolonialherrschaft. Damals gab es ja bis zu 500.000 Sklaven, die stammten aus Afrika, wurden von dort nach Haiti verschleppt. Und unter diesen verschleppten Afrikanern bildete sich dann eben das Kreol heraus.
Die Nähe dann doch zum Französischen schließt ja zwangsläufig die Frage an, wie Radio France International sich in Haiti engagiert. Für die früheren französischen Kolonien in Afrika gibt es ja umfangreiche Sendungen von RFI.
Ja, RFI hat in Haiti 6 UKW-Frequenzen, die sollen wohl auch alle in Betrieb sein aktuell. Man hat nun eine spezielle Sendung auch für Haiti ins Programm aufgenommen, teilweise auch mit Beiträgen in Kreol. Soll von 14.10 Uhr bis 15 Uhr laufen. Könnte man ja mal hier in Berlin reinhören, ob es eventuell auch hier ausgestrahlt wird.
Was tun andere internationale Sender, zum Beispiel die BBC, die sich ja sehr stark international engagiert?
Na, die BBC hat gerade eben angekündigt, dass sie ab diesem Wochenende selbst Sendungen in Kreol produzieren will. Erstmals überhaupt, und zwar wohl in Miami. Ausgestrahlt werden sollen sie von 15.10 Uhr bis 15.30 Uhr unserer Zeit. Da ist aber auch noch nicht mehr dazu bekannt. Ja, Radio Canada International wäre ein anderes Beispiel, hat auch angekündigt, nun ab diesem Wochenende für Haiti senden zu wollen. Man muss natürlich sagen, zum Teil ist das auch Imagepflege, was da betrieben wird, nach dem Motto, da machen wir einfach was. Man muss nun aber auch noch was anderes. Es gibt ja natürlich einen Sender ins Spiel bringen und erwähnen, der ist nun ganz groß eingestiegen in dieses Thema.
Welcome to the Voice of America in Creole.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, le arrivé vous présenter aux premières émissions Créola Voix de l'Amérique. Pour jeudi à qui c'est 21 janvier 2010, moi c'est Marie-Luce Pierre.
Ja, Einstieg ist vielleicht übrigens auch nicht ganz der richtige Begriff dafür, denn die Voice of America sind jetzt schon lange in Kreol. Diese Sendungen sind nun aber ganz massiv ausgebaut worden. Das waren bislang 1,5 Stunden an Werktagen und 1 Stunde am Wochenende. Inzwischen sendet man bis zu 10,5 Stunden am Tag.
Wie werden diese Sendungen eigentlich nach Haiti gebracht? Verlässt die Voice of America sich da auch auf UKW-Sender, die ja ausgefallen sein können? Oder wie gelangt das Signal dann letzten Endes in die dann doch vielleicht intakten Radioempfänger?
Na, die erste Möglichkeit ist natürlich mal wieder die Kurzwelle. Es gab ja mal 5 Senderanlagen der VOA in den USA, davon ist nur noch eine einzige übrig. Aber diese Sendestation in North Carolina überträgt natürlich auch das Kreol-Programm. Es gibt eine weitere Möglichkeit, die Mittelwelle. Da gibt es einen 100 Kilowatt starken Sender auf den Florida Keys, also dieser Inselkette ganz im Süden der USA. Wird vielleicht mancher sagen, kann ja gar nicht sein. In den USA darf man ja mit höchstens 50 Kilowatt auf Mittelwelle senden. Das liegt nun wieder daran, dass diesen Sender das International Broadcasting Bureau betreibt. Das ist eine Regierungsbehörde. Da spielt dann natürlich keine Rolle, was für Lizenzbedingungen für private Stationen gelten.
Der Sender kommt mir irgendwie bekannt vor, aber eher im Zusammenhang mit Kuba.
Ja, das ist richtig. Dieser Sender wurde auch ursprünglich für Kuba errichtet und übertrug auch seit ungefähr 20 Jahren fast ausschließlich Radio Martí, also dieses spezielle Kuba-Programm, das von Ronald Reagan mal zu schaffen angewiesen wurde. Radio Martí hat nun aber inzwischen nicht mehr ganz so diese Priorität und deshalb hat man sich wahrscheinlich nicht allzu schwer getan damit, es nun eben stundenweise von der Mittelwelle herunterzunehmen und stattdessen wieder VOA-Programme für Haiti zu senden. Man muss aber auch dazu sagen, das wird wahrscheinlich nicht viel nützen, weil Kuba natürlich gegen Radio Martí auf dieser Frequenz, 80 Kilohertz, mindestens 2 starke Sender einsetzt, weshalb davon wahrscheinlich in Haiti kaum was zu hören sein wird. Ja, nun gibt es neben diesen konventionellen Verbreitungswegen aber auch noch was ganz anderes, nämlich eine Ausstrahlung, in diesem Fall wieder auf UKW von einem Flugzeug aus. Das hat man vielleicht schon mal gehört, das ist das Kommando Solo, wie es heißt.
Das hattest du auch schon mal hier in der Sendung im Zusammenhang mit Afghanistan oder Irak erwähnt. Das ist ein Flugzeug, da hängt eine lange Antenne raus und die senden dann einfach ein UKW-Signal?
Da hängt zum Beispiel eine lange Antenne raus für die Mittelwelle, dann gibt es da auch UKW-Sender dran, Kurzwellensender zum Beispiel auch, aber die sind aktuell dann nicht im Einsatz. In Haiti gab es das auch schon, und zwar 1994. Als es ja den Staatsstreich gegen Aristide gab und fast zu einer Invasion der USA gekommen wäre. Jetzt gibt es aber einen wesentlichen Unterschied zu diesen früheren Einsätzen. Bis jetzt waren das alles Propagandasendungen der Militärs. Da gibt es ja den Begriff der psychologischen Operationen. Diesmal wird wahrscheinlich erstmals überhaupt ein ziviles Programm über diese Flugzeuge gesendet. Die entsprechende Einheit der Air Force gibt selbst auch an, es wäre ihre erste humanitäre Mission.
Was kann man da hören? Also zivil klingt ja erstmal ganz normal, aber welchen Inhalt sind die Sendungen?
Na, hören wir uns da einfach mal ein Beispiel an.
Comment distribution manger à Fetna, capitale haïtienne de Port-au-Prince. Envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe des Poumènes Amicouli, n'amitant un groupe survivant tremblement de terre, qui est à recevoir assistance dans un centre hier après-midi de Port-au-Prince.
C'est dans son appui, c'est dans un parc industriel. Côté nous jouons Madame Sarr qui
est même Port-au-Prince.
En fait, un sac qui est mangé là-dedans. Madame, est-ce que, comment est le monde depuis qu'il obtient ça là?
Depuis avoir matin nuit.
Et quand on était?
Depuis aujourd'hui.
Okay, comment elle est?
Mouelle Madou.
Madou. Et Wansette?
Oui.
Ja, wenn ich das richtig deute, dann sucht er seine Eltern und solche Suchmeldungen sind im Programm natürlich laufend zu hören. Ja, wer sich da selbst mal einen Eindruck verschaffen will, der kann das natürlich auch im Internet anhören, über unser voanews.com.
Warum eigentlich .com? Ist das nicht eine Regierungseinrichtung und müsste auf gov enden wie Government?
Tat es auch mal. Ursprünglich lief die Voice of America mal unter voa.gov im Internet. Das ist dann aber auf voanews.com geändert worden, weil man einfach betonen wollte, dass man eben kein Organ der US-Regierung ist, sondern ein journalistisch unabhängiger Sender. Da gab es unter Bill Clinton auch mal eine organisatorische Änderung. Man kennt ja vielleicht die US Information Agency noch, zu der ja auch früher RIAS Berlin gehörte. Die wurde aufgelöst und dann das Broadcasting Board of Governors als doch unabhängigere Einrichtung geschaffen, um einfach die VOA etwas mehr vom State Department zu lösen.
Das wäre die Theorie. Wie sieht die Praxis aus, wenn man das Programm abhört? Kann man diese Unabhängigkeit tatsächlich feststellen?
Ich denke schon, also das kann an der kritischen Beobachtung durchaus standhalten.
Und warum engagiert sich nun die VOA so massiv in Haiti?
Ja, zunächst ist das natürlich ein Teil des Engagements der USA insgesamt. Da gibt es ja die verschiedensten Aspekte. Ich denke mal, die Furcht vor großen Flüchtlingsströmen ist da nur einer davon. Zum anderen, denke ich, gibt es da aber auch eigene Beweggründe der VOA. Es ist ja nicht so, dass die VOA der Auslandssender der USA wäre, wie etwa hierzulande die Deutsche Welle. Die USA leisten sich da eine fast schon unglaubliche Aufsplitterung. Man kennt ja vielleicht WD for Europe, WD Liberty, das teilweise schlicht dasselbe macht wie die VOA, zum Beispiel auch gerade in Afghanistan und Pakistan, wo es ja nun wirklich sehr angebracht wäre, die Ressourcen zu bündeln, statt hier noch interne Konkurrenz aufzubauen. Radio Martin nannten wir schon. Dann gibt's Radio Free Asia, dann gibt's die Middle East Broadcasting Networks mit Sendungen in Arabisch, also Radio Sabah und dem Fernsehsender Al Hurra.
Also kann man vermuten, dass die VOA sich so wieder ein bisschen in den Vordergrund schieben will?
Ja, man kann das vermuten. Es gibt ja von Mitarbeitern und Anhängern im Extremfall die Begründung, dass sie schlichtweg mal in Zukunft ganz aufgelöst werden könnte. Und das wird natürlich sicher ein zusätzlicher Grund sein, mal jetzt zu zeigen, was man eigentlich leisten kann.
Wenn es den Menschen nützt, sage ich mal, ist es in Ordnung. Das war Kai Ludwig. Er ist Auslandsradio-Experte, Amateur-Funkexperte und hat uns ein bisschen die Situation der Radios in Haiti nahegebracht.
Länger recherchieren, kürzer schreiben.
You got it, schreib das auf, Kisch.
Aber wie ist es mit den Fakten?
Ja, wie ist es mit den Fakten? Am 18. Januar 1993 startete der Fokus und am 25. Januar 2010 gibt es mal wieder einen Relaunch. Fakt ist, es gibt nochmal vor dem Weggang des Gründers und Chefredakteurs Helmut Markwort so richtig Zoff, obwohl eigentlich er da den Deckel drauf lässt und sagt, es ist alles nicht so schlimm, wie es gekocht wird momentan in der Gerüchteküche. Sie haben es vielleicht gehört, Wolfram Weimer vom Cicero soll der Nachfolger werden, darf aber noch nicht so richtig Chefredakteur spielen, geht erstmal in die Entwicklungsabteilung. Markwort macht jetzt nochmal schnell einen Relaunch und verbaut damit sozusagen Weimar die Möglichkeit, eigengestalterisch einzugreifen. Das ist sozusagen in Schnellfassung alles. Obwohl bei Relaunch hat Helmut Markwort, den ich kurz mal sprechen konnte, gesagt, also das Wort mag er denn überhaupt nicht.
Ich habe das Wort Relaunch nicht in den Mund genommen, weil es ging zu groß und zu anspruchsvoll. Wir arbeiten seit ein paar Monaten mit verschiedenen Gruppen in der Redaktion, die sehr unabhängig voneinander vor sich hin basteln, an Veränderungen, Verbesserungen, ein bisschen Optik, Inhalt. Und das wollten wir halt zum Geburtstag jetzt machen. Ist ja jetzt der 17. Geburtstag oder der 18., wie man rechnen kann. Das ist ja weil wir glauben, dass wir ein bisschen vertiefen müssen, dass wir besonders anfällig sind für Leute, die vom Print zu Online wechseln, und deswegen wollen wir mehr Bindungskraft schaffen. Wir haben das Problem, dass Leute wegen eines Titelbildes das Heft kaufen, die nächsten zwei Wochen nicht mehr. Und wir versuchen, Elemente einzubauen, um die Leute stärker zu binden, damit sie es möglichst jedes zweite Mal oder am liebsten immer kaufen.
Man hat gehört, Sie werden mehr auf die suggestive Kraft von guten Fotos setzen. Also das, was der Stern schon seit Jahrzehnten macht, wenn man so will.
Ja,
stimmt das?
In einer anderen Form, so wie der Stern nicht. Wir haben uns entschieden, etwas größere Fotos, etwas weniger Fotos zu bringen. Ja? Also ein paar Briefmarken weniger und größere Optik in die Geschichte einschalten. Kann man mit einer Illustrierten nicht vergleichen.
Es muss also wieder Lust machen, Print zu lesen. Glauben Sie an Print nach wie vor? Ja. Oder ist es das Tablet, was man schon gehört hat von Sports Illustrated aus Amerika, dass eigentlich das Papier tot ist und dass das Tablet, also das elektronische Lesegerät...
Wir haben ja immer das elektronische Lesegerät, habe ich mir angeguckt, Kindle. Das ist für ein paar Spezialisten, da glaube ich nicht dran. Die Leute wollen gern gute Zeitschriften in den Händen haben, bin ich von überzeugt.
Sie gehen seltsamerweise zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, warum verlässt er sein Lebenswerk? Ich meine, das Leben ist endlich. Hätten Sie die letzten 20 Jahre nicht noch geschafft?
Der muss ja weiterleben, der muss ja mal eine neue Generation ran. Ich mache ja sowieso schon lange, ja. Andere hören mit 65, 66 auf und ich bin da jetzt schon 73. Also ich finde das in Ordnung. Außerdem mache ich mich selbstständig und mache noch ein paar eigene Sachen.
Sie sind ein sehr erfolgreicher Medienmanager, Chefredakteur, Journalist. Wie erklären Sie sich, dass in letzter Zeit doch so etwas wie ein kleiner Wermutstropfen hineingefallen ist? Man sagt Ihnen nach, Sie gönnen dem neuen Chefredakteur nicht den tollen Auftritt. Selbst Ihr Verleger ist skeptisch, so war zu lesen, was diesen Relaunch jetzt zu dieser Zeit betrifft. Ja. Warum ist man in dieser Branche denn doch so stark auch angefeindet?
Ja, also ich kann sagen, den Neid habe ich mir auch verdient. Ja. Neid ist ja die deutsche Form der Anerkennung. Da spielt viel Neid und Missgunst mit. Es tut mir wahnsinnig leid, dass Sie diese Änderung, die wir seit März 2009 planen, da war der Weimar noch gar nicht im Gespräch, dass sie jetzt in eine Konfrontation eingebaut wird gegen den Kollegen Weimar. Das hat damit gar nichts zu tun. Deswegen habe ich das extra hier gesagt. Der ist willkommen, die Kollegen werden loyal zu ihm sein und aber ich kann nicht ein Jahr Stillstand machen. Was hätte ich machen sollen? Ein Jahr Stillstand. Wir haben einfach weiter dran gearbeitet und er wird auch jede Woche neu diesen Fokus mitgestalten mit dem Uli Bauer. Und da passiert gar nichts. Das ist eine von außen hineingetragene Kontroverse, die es nicht gibt.
Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken.
Totschweigen wäre noch schlimmer.
Montag ist Fokustag.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Bevor hier Stefan Raab und Thomas Schreiber und auch Ulrich Deppendorf zu hören sind, das vorher.
Erst hat er die Klassikwelt verzaubert. Dann hat er die Jazzwelt beeindruckt. Und jetzt sind Sie dran. Thomas Quasthoff live. Am 22. Februar in der Berliner Philharmonie. Mit Jazz und jeder Menge Soul. Mehr Infos unter www.radio1.de. Tell it like it is. Thomas Quasthoff live. Radio 1 für alle, die gern viel Harmonie und jede Menge Soul mögen und natürlich nur für Erwachsene.
Und jetzt Cora Knoblauch live.
Radio 1, der Tipp.
Bitteschön.
Der Club Monophon meets Nitty Gritty. Das ist eine neue Reihe im Grünen Salon. Der Grüne Salon ist frisch renoviert und schreit geradezu danach, wieder bespielt und betanzt zu werden. Wer sich musikalisch der Zeit verschrieben hat, als man noch Petticoats trug und tragbare Plattenspieler durch die Gegend schleppte, für den dürfte der heutige Abend ein richtiges Fest werden. Drei äußerst charmante Vinyldreher, und zwar Mr. Chung vom Nitty Gritty Club und Kevin Flipclip vom Club Monophon, legen heiße Scheiben mit Musik aus den 50er und 60er Jahren auf. Die Party steigt ab 23 Uhr im grünen Salon der Volksbühne Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte und mit 5 Euro sind sie dabei.
Können wir nochmal die DJs hören?
Das ist Mr. Chang vom Nitty Gritty Club und Kevin Flip Clip vom Club Monophon.
Das ist ja fast Loriot-reif. Dankeschön.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Der Bericht aus Berlin wird 500 Folgen alt. Mehr dazu gleich. I still remember. Genau, das will ich auch tun. Einfach nur mal erinnern, dass die Sendung Bericht aus Berlin mittlerweile 500 Folgen alt ist. Das stimmt nicht ganz genau, sind es nur 499. Die 500. gibt es am Sonntag 18.30 Uhr im Ersten.
Herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, meine Damen und Herren. Dies ist eine Jubiläumssendung.
So könnte es am Sonntag lauten, weil das war natürlich jetzt eine Aufzeichnung und die Sendung ist ja live. Ich habe mir das sozusagen geklaut von einer anderen Jubiläumssendung. So könnte es sein, Ulrich Deppendorf weiß es noch nicht so ganz genau, wie wird er das möglicherweise dann doch 500 Runde Jubiläum in die Sendung platzieren. Vielleicht gibt es ja was Wichtiges in der Politik, was wichtiger ist als die Zahl als solche. Und weil man das nicht so genau weiß, habe ich ihn einfach schon mal vorgestern besucht. Ihn am Schreibtisch und im Studio. Diesen kleinen Studiorundgang können Sie dann auch morgen auf der Medienmagazin-Seite unter Achtung Aufnahme sehen. So einen kleinen Rundgang und die Frage beantwortet, warum man anders als bei den Kollegen zum Beispiel vom ZDF nicht auf grünen Rundhorizont setzt, sondern so ein kleines echtes Fenster im Studio hat, wo man dann in Richtung Reichstag sehen kann. Aber zuerst stellte ich ihm die Frage, ob er denn persönlich anhand der Quoten seiner Sendung vielleicht bemerkt, dass es so etwas gibt wie Koalitionsmüdigkeit oder auch Politikverdrossenheit, Politikerverdrossenheit. Denn letzten Endes, wenn wir uns alle abkehren von so einem lahmen Politikbetrieb, ob es dann für das Fernsehen nicht ganz schön schwierig ist, Politiksendungen zu machen.
Ich würde nicht sagen, dass jemand politikmüde ist. Ich glaube, was wir gemerkt haben im letzten Jahr bei dem Bundestagswahlkampf, das hat aber alle Sendungen betroffen, auch sogar das Kanzlerduell. Da war wohl eine kleine Müdigkeit festzustellen. Die Leute waren für uns auch überraschend nicht in dem Maße bereit, sich wieder stärker für politische Inhalte und gerade in einem Bundestagswahljahr zu interessieren. Vielleicht lag das an der Großen Koalition. Das war natürlich auch sehr viel Friede, Freude und Gemeinsamkeiten. Trotz einer Krise, der Wirtschaftskrise, hatten wir eigentlich geglaubt, es wäre mehr Interesse da bei allen Sendungen, politischen Magazinen, Sondersendungen. Das war nicht der Fall. Vielleicht war man auch müde und wollte nicht jedes Mal, ich sag mal, schlechte Nachrichten über Krisen und Ähnliches sehen. Vielleicht hat es auch mit handelnden Personen in Teilen zu tun gehabt, aber das ist schwierig immer so nachzuvollziehen.
Denn Sie sind ja wie keine andere Sendung abhängig von Attraktivität, ja, von Politik. Sie können ja nicht wahllos manipulieren, so wie man im Sport schnelle Schnitte machen kann, um ein Event, ich sag mal, das ziemlich langweilig daherkommt, noch aufzupeppen.
Also was aber nicht heißt, dass wir auch langweilige Beiträge machen, sondern wir haben schon versucht, uns in den letzten Jahren in der Tat auch eine etwas modernere Bildsprache zu geben. Wir haben auch den Anteil der grafischen Elemente in der Sendung viel, viel stärker nach vorne gebracht, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Wir versuchen hier und da auch mal eine kleine Auflockerung. Wir haben jetzt auch den Anteil zum Beispiel von Interviews auch etwas erhöht. Wir machen sie auch länger, merken gerade, dass das bei dem Zuschauer auf einmal wieder ganz gut ankommt. Wir hatten eher gedacht, die wollen keine Interviews mehr. Jetzt merkt man, nee, da sind sie schon dabei. Die Sendung selber holt immer während der Sendung bis zu 400.000, 500.000 Zuschauer dazu. Und das zeigt also, dass da immer noch ein gewisses und auch gutes Interesse da ist. Aber richtig ist, in den Laufe der letzten Jahre hat das Interesse an politischer Berichterstattung ein wenig abgenommen.
Sie haben Bericht aus Berlin am Freitagabend gestartet, auf der traditionellen Zeit Bericht aus Bonn, dann zu einer Art Tagesthemen am Freitag ausgebaut. Das wurde dann verändert, weil man festgestellt hat, ich vermute das mal so, dass am Sonntagabend die Bereitschaft, sich mit knallharter Politik zu beschäftigen, größer ist. Das haben die Kollegen von Berlin direkt oder Bonn direkt seinerzeit ja auch günstig feststellen können. Wie ist denn nun der Sonntagabendplatz? Ist der
also man muss
wirklich
mal,
ideal?
Man muss ja zunächst mal sagen, die Kollegen von Berlin direkt und Bonn direkt haben eben einen Riesenvorteil. Sie laufen nach einer Hauptnachrichtensendung, nach der großen Nachrichtensendung des zweiten deutschen Fernsehens. Wir haben diesen Vorteil nicht. Wir laufen zwischen Sportschau und Lindenstraße um 18.30 Uhr. Das ist im Prinzip ein guter Platz. Sicherlich kann ich mir noch einen anderen Platz vorstellen, meinetwegen im Umfeld der Tagesschau, nicht nach der Tagesschau, aber vor der Tagesschau. Dennoch ist 18.30 erstmal ein nicht schlechter Platz. Wir haben damals schon der Bericht aus Bonn, war am Freitagabend mehr und mehr immer auf verschiedenen Anfangszeiten platziert. Und das ist etwas, was der Zuschauer auf Dauer dann nicht verzeiht. Als wir hier nach Berlin kamen, sind wir auch permanent freitagsabends verschoben worden. Dann hieß es auf einmal, wir müssen Tagesthemen werden, weil wir Fußball machen mussten. Es war dann ein Gemischtwarenladen. Gleichzeitig stellte man fest, dass in der Tat der Zuschauer und die Zuschauerinnen freitagsabends nicht mehr so ganz politiknah waren, sondern eher ans Wochenende dachten und was Leichteres haben wollten. Und deswegen sind wir dann damals vor ein paar Jahren auf den Sonntag 18.30 Uhr gegangen. Der Sonntag ist mittlerweile auch ein politikstarker Tag, auch von den Akteuren her. Es passiert unglaublich viel. Es ist meistens immer der Abend oder der Tag vor der Plenarwoche, die dann kommt. Am Montag sind die ganzen Sitzungen. Also der Sonntag ist eben ein Tag, an dem sich auch die Leute wieder etwas mehr für Politik interessieren. So. Und das versuchen wir in der Tat um 18.30 Uhr zu bekommen. Wir sind abhängig auch vom Vorprogramm, gar keine Frage. Da auch vom Nebenprogramm, wenn ich sag mal, bei dem einen oder anderen Sender Formel 1 übertragen wird, zur gleichen Zeit haben wir ein kleines Problem. Aber insgesamt ist der Sendeplatz nicht schlecht. Im Namen der Waffengleichheit, will ich mal sagen, im ZDF, wäre es sicherlich auf Dauer, muss nicht sofort sein, aber auch mal überlegenswert, ob man doch etwas näher im Bereich der Tagesschau kommt.
Dann haben Sie mit einem Phänomen zu kämpfen, sage ich mal in Anführungszeichen, dass Politiker das Fernsehen insofern meiden, dass sie ihre eigenen Videoplattformen aufbauen. Erinnert sich nur an die Videobotschaften von Kanzlerin Merkel. Aber auch während des Wahlkampfs hat man sehr deutlich gesehen, dass man hier versucht, ähnlich wie Obama, an den Medien vorbei, ich sag mal, Propaganda zu machen.
Ja,
und dann auch das Fernsehen zu meiden. Spüren Sie das oder kommt man noch gern zu Ihnen?
Nee, also das spüren wir nicht. Die kommen. Die kommen sogar wieder verstärkt, weil wir sie ja auch fragen. So, sie wissen auch, dass sie hier keine Propaganda machen können. Nein, wir haben keine Schwierigkeiten, im Prinzip keine Schwierigkeiten, Politiker zu bekommen. Es kann immer mal der Fall sein, dass Sie sagen, ich möchte mich zu dem Thema nicht äußern. Dann äußern Sie aber auch nicht auf Podcast oder im Internet. Dann schweigen Sie. So. Die Kanzlerin macht nun da jedes Wochenende, jeden Sonntag ihre eigene Ansprache. Aber das tangiert nicht, wenn wir sie mal haben wollen. Wir wollen sie aber nicht jedes Mal haben. Dann ist es sicherlich etwas schwieriger. Aber nicht wegen des Podcasts, sondern eben wegen der Termine, wegen des Amtes. Und sie ist schon eine Frau, die sehr genau überlegt, wann sie wo mal überhaupt ein Interview macht. Schröder war anders. Schröder war einer, der, den konnten sie auf der Straße zum Teil ansprechen, dann gab er ein Interview. So, und da ist Merkel eine ganz andere Figur.
Ulrich Deppendorf kann man auch ganz normal ansprechen. Sie werden es sehen. Er macht nicht nur Deppendorfs Woche im Netz, sondern ist auch morgen auf der Seite Achtung Aufnahme vom Radio 1 Medienmagazin zu sehen, wie er mich durchs Studio führt. Die 500. Folge dann am Sonntag 18.30 Uhr. Everything's just wonderful. Könnte solch ein Lied beim Eurovision Song Contest gewinnen? Wie findet man nun so ein Lied, das Platz Nummer 1 ist bei der Europameisterschaft der Gesangeskünstler? Hören wir doch noch mal kurz in das Debakel vom letzten Jahr hinein.
Thank you, the points from Norway.
Und wir kriegen noch mal 6 Punkte aus Norwegen. Das ist ein versöhnliches Ende für Deutschland, den 20. Platz. Es ist schade für unsere Künstler Alex Christensen und Oskar Loja sowie Dieter von Thies. Die haben hier in Moskau alles gegeben und sind auf ein überwältigend positives Echo gestoßen. Aber ganz haben sie offenbar den europäischen Geschmack nicht getroffen. Aber von vielen Ländern gab es dann doch immer wieder Punkte. Und das ist besser als das katastrophale Abschneiden im letzten Jahr.
Gildo, sag mal was. Wie siehst du das Ergebnis?
Ja, es tut uns allen leid, aber wir sind ja auch leidensfähig. Das war halt jetzt mal so ein Ding, woran es gelegen hat. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jemand, der auf der Bühne steht, auch echt rüberkommt. Und vielleicht war die Dieter von These ein bisschen sehr viel Plastik. Und das reißt dann letztendlich dann auch nicht raus, ne?
Ja, zumal Gildo Horn wohl in der Jury saß vor einem Jahr. Nun ist die ARD auf Stefan Raab zugegangen, weil sie in ihm jemanden sah, der es vielleicht gemeinsam mit der ARD zusammen wuppen könnte, hier einen Titel zu platzieren, zumal er ja selber Sänger war beim Eurovision Song Contest und auch Produzent mit Max Mutzke und auch Gildo Horn, dass er vielleicht weiß, wie es geht. Und ich habe ihn gefragt, was denn sein Ziel sei letzten Endes, wenn er mit der ARD zusammenarbeitet.
Nee, Kompromisse mussten wir nicht machen.
Das ist noch der Kollege von der ARD, der Unterhaltungskoordinator, den ich fragte wiederum und den ziehen wir jetzt mal vor, ob er denn Kompromisse machen musste mit dem Sangeskünstler und Produzenten Stefan Raab oder ob man da sich gut geeinigt hätte. Thomas Schreiber.
Das ist genau das, was wir uns vorgestellt haben, wobei ich das ja zu einem Zeitpunkt sage, zu dem noch keine Sendung ausgestrahlt wurde. Aber in der bisherigen Zusammenarbeit zwischen den Kollegen von Brainpool, auch den Kollegen von ProSieben, und uns, also mit uns meine ich die Radiokollegen, die da eingebunden sind, zum Beispiel von WDR 1 Live oder SWR 3.
Ist das Fritz vom RBB?
Fritz vom RBB, selbstverständlich auch. Und zwar wirklich, ist das sozusagen eine Zusammenarbeit, so wie man sie sich vorstellt oder wie man sie sich erträumt? Oder ich würde es anders formulieren, wenn alle Kooperationen so leicht wären wie diese, dann wäre das Leben leichter, weil das einfach, das sind Profis auf jeder Seite. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel und ich sage mal, ich war ja bei einigen der Castings dabei, die Qualität der Bewerber, die wir für die Sendung haben, ist jetzt im Ergebnis besser, als ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Ich habe mir am Anfang vorgestellt, dass wir, sagen wir mal, vielleicht 2-3 Bewerber haben von der Qualität einer Stefanie Heinzmann, von der Qualität eines Max Mutzke und dass dann aus diesem Kreis sozusagen der Mensch, der Mann, die Frau gefunden wird, die Deutschland in Oslo vertreten soll. Da wir ja gemeinsam mit Stefan Raab entschieden haben, wer jetzt wirklich in dieser Sendung als Kandidat auftreten wird, weiß ich, dass es da von den 20 Leuten, die antreten, die sind alle von wirklich hoher Qualität, auch also musikalisch, eigene Charaktere, sodass ich da sehr gespannt bin, wie die Sendungen laufen werden. Aber ich sag mal, Stand heute, vor der ersten Sendung am 2. Februar, sehr optimistisch, freue mich sehr darauf, tolle Zusammenarbeit, tolles Team und ich sag mal, Stefan Raab als Jurypräsident, Matthias Obtenhövel und Sabine Heinrich als Moderatoren für beide Sender. Auch das ist ja ungewöhnlich, eine Moderatorin von WDR 1 Live, dem Radio, moderiert mit einem ProSieben-Moderator, sowohl auf ProSieben als auch im Ersten. Also das ist ja Ausdruck sozusagen dieses Kooperationswillens, den es da gibt. Und Sie werden ja heute Abend erfahren, wer alles in der Jury neben Stefan Raab sitzen wird. Da sind schon die besten, die prominentesten Künstler aus Deutschland, aus der Musik dabei.
Wie werden die Fernsehsendungen aussehen? Wodurch wird sich die Präsentation auf ProSieben von der ARD unterscheiden? Sie sagten, es gibt Gemeinsamkeiten, das Moderatorenpärchen, aber gibt es da auch ästhetische Unterschiede?
Nein, wir haben ein gemeinsames Bühnenbild. Wir haben sozusagen eine gemeinsame Tonalität. Denn es handelt sich ja hier um keine Quatschsendung, sondern um eine ernsthafte Sendung. Deswegen sind ja auch Vergleiche mit anderen Castingsendungen falsch, weil sie einfach nicht unser Ziel beschreiben. Und ich sage mal, die Sendungen werden zum Ende hin noch ein bisschen größer werden. Also das Viertelfinale oder das Finale, das im ersten läuft, da wird vielleicht noch mal ein bisschen mehr Gas gegeben als in der ersten Sendung.
Soweit Thomas Schreiber. Jurypräsident ist Stefan Raab. Er holt zum Beispiel Yvonne Katterfeld und Marius Müller-Westernhagen für die erste Sendung am 2. Februar. In der nächsten dann sitzen Sarah Connor und Peter Maffay dabei. Ich fragte ihn, Sie haben es schon gehört, ich fragte ihn, was denn sein Ziel überhaupt sei.
Das Ziel kann nicht eine bestimmte Platzierung sein. Man kann hoffen, dass es besser läuft als in den letzten Jahren. Dazu gibt es meines Erachtens nach ein Rezept, nämlich Authentizität, Ehrlichkeit und ja, vielleicht auch in gewisser Weise eine Klarheit, die andere Teilnehmer beim Eurovision Song Contest nicht mehr haben. Da geht es ja sehr viel um Hüpfen, Tanzen, Salto vorwärts, Salto rückwärts und so, Sixpack in der Bauchgegend und Zaubertricks. Vielleicht reicht es auch mal, wenn man einfach mal wieder reduziert aufs Pure, auf die Musik. Das ist sozusagen ein Ansatz, mit dem man vielleicht schon viel erreichen kann. Ich glaube, am Ende des Tages hat man damit in diesem Wirrwarr von bunten Bildern die größten Chancen.
Man könnte auch einfach wieder Max Mutzke schicken. New Day ist ein Hit, glaube ich, aber man muss ja neue Titel dort spielen. Hören Sie weiteres im Radio 1 Podcast morgen Abend dann on air. Jetzt kommt wieder Admiral Tuff. Er hat andere schöne Musik dabei. Hören Sie ihm einfach fast 2 Stunden zu. Tschüssi. Hier muss ich leider für den Podcast aus der Musik von Mats Mutzke raus. Nicht ohne nochmal auf den Eurovision Song Contest zurückzukommen. Als Podcast-Bonustrack gibt es weitere vertiefende Interviews zur Zusammenarbeit zwischen ARD und ProSieben. Den Anfang macht sozusagen in Fortsetzung des eben gehörten kurzen Statements von Stefan Raab, der Maestro selbst.
Wie viel Spaß hatten Sie denn, die ARD zu entern?
Ja, ehrlich gesagt, man hat uns den Enterhaken ja zugeworfen. Wir mussten es ja nur noch rüberhangeln. Ja? Die ARD hat den Enterhaken rübergeworfen auf unser Schiff und gesagt, ich komme mal rüber. Och, ist ganz schön bei euch. Ja? Lasst mal sehen, was ihr in der Schatzkiste habt. Und da fand sich dann der Eurovision Song Contest. Und so ist es dann zu einer Zusammenarbeit gekommen.
Also, aber da sind Sie ein bisschen bescheiden, weil der Bundesvision Song Contest war ja schon ein Gegenentwurf zum Grand Prix.
Und auch ein sehr erfolgreicher, aber es war nicht wirklich ein Gegenentwurf zum Grand Prix, sondern es war eigentlich ein Alternativentwurf. Also es ist gar keine Konkurrenzveranstaltung, weil ja da nicht sozusagen verschiedene Länder mit verschiedenen Musikkulturen verglichen werden, sondern da ging es ja darum, dass wir es eben reduziert haben auf deutschsprachige Popmusik. Und das hat ja auch gut funktioniert. Diese Veranstaltung wird es ja weiterhin geben, hat ja auch dadurch nicht ihre Berechtigung verloren und hat ja auch in den letzten Jahren sehr hochkarätige Gewinner hervorgebracht und hatte auch sehr hochkarätige Teilnehmer. Also nicht zuletzt Peter Fox, der im letzten Jahr für Berlin gewonnen hat, zeigt ja auch, dass diese Veranstaltung durch Beharrlichkeit eine qualitativ hochwertige Veranstaltung geworden ist. Das ist unser Ziel auch beim Eurovision Song Contest, dass wir dem Ganzen wieder Qualität einhauchen und vielleicht auch für die nächsten Jahre eine Marschrichtung vorgeben, dass diese Veranstaltung auch national wieder ein bisschen musikalisch, unterhalterisch ein bisschen ernster genommen wird.
Soweit also Stefan Raab, auch nachzusehen auf der Medienmagazin-Seite Achtung Aufnahme. Wie sieht's denn nun der Programmdirektor der ARD, Volker Herres? Wie hoch oder welchen Anteil hat überhaupt die ARD bei der Präsentation des Vorentscheids zum Grand Prix, zum Eurovision Song Contest, diesmal in Oslo?
Na, das ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Wir haben uns gemeinsam auf dieses Konzept verständigt und werden eben anders als bisher den Song für Oslo auf einer ganz breiten Basis in einem Wettbewerb aussuchen, in Kooperation mit ProSieben und mit Stefan Raab, der bei vielen Wettbewerben ja gezeigt hat, der war ja schon mehrfach dabei in unterschiedlichen Rollen, dass er davon wirklich was versteht.
Aber die ARD versteht ja auch was, denn es gab ja schließlich mal, ich sag mal, Nicole ist schon eine Weile her, aber nach bewährter ARD-Suche auch gefunden. Ist denn überhaupt die Frage, findet man den richtigen Interpreten in der Vorauswahl so wichtig oder sind das nicht völlig ganz andere Dinge wie auf hoher See und vor Gericht, weiß man es nicht?
Ja, da bleibt immer eine Unwägbarkeit. Und der Song Contest war im Fernsehen immer erfolgreich, auch wenn der deutsche Titel mal nicht so gut abschnitt. Aber natürlich ist die Identifikation größer, wenn man eine Vorentscheidung hat, an der schon viele Leute als Zuschauer, als Zuhörer teilgenommen haben und sich mit dem Titel identifizieren und gespannt sind auf das Ergebnis. Und das ist das Tolle an dieser Kooperation. Es ist ja nicht nur Stefan Raab, ProSieben, es sind alle Radiowellen der ARD dabei, also alle jungen Wellen, sodass das ganz breit aufgestellt ist. Und ich glaube, dass das dem Ganzen nochmal einen gehörigen Schwung verleihen wird.
Aber ohne Garantie, dass es natürlich dann einen besseren Platz gibt. Ne? Also sind wir doch mal ganz ehrlich, eigentlich müssen Sie sich nicht grämen, wenn es nicht so ist, weil, wie gesagt, das entscheiden möglicherweise die Zuschauer auf dem Balkan.
Wir werden uns auch nicht grämen und wir nehmen das Ganze auch spielerisch. Es ist ein Sangeswettbewerb, es geht hier nicht um Krieg und Frieden. Aber natürlich muss man auch so etwas, glaube ich, mit das muss man sportlich machen. Und dazu gehört auch, dass man gut abschneiden will.
Und natürlich, dass die Shows bis hin zum guten Abschneiden in Oslo natürlich keine Langweiler werden. Dafür wird auf alle Fälle sorgen Sabine Heinrich. Sie ist einst Live-Moderatorin beim Westdeutschen Rundfunk und wird zusammen mit Matthias Obtenhövel dieses Casting moderieren. Ich war völlig überrascht, als sie sich, bevor sie sich mir vorstellte, outete.
Ich bin Podcast-Abonnent des Medienmagazins.
Ehrlich?
Absolut. Mein Name ist Sabine Heinrich. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und moderiere von der Bierkiste runter. Ich bin sehr unaufgeregt und mein Lieblingssatz ist, ich baue hier keine Jumbo-Jets und es ist keine Operation am offenen Herzen. Freunde, Füße stillhalten.
Aber dennoch bald im Fernsehen zu sehen, bei, früher sagte man Grand Prix, jetzt ist das der Eurovision Song Contest, Vorentscheid. Wie bist du dazu gekommen? Wie die Jungfrau zum Kind, oder?
Ja, wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe so ziemlich als Letzte davon erfahren, dass ich im Boot bin. Es sind verschiedene Moderatorinnen der Popwellen vorgeschlagen worden und dann hat man sich für mich entschieden. Und das Praktische ist, Stefan Raab hört meine Sendung im Radio. Der kennt mich aus dem Radio und fand das entsprechend gut.
Was machen die ARD-Radios eigentlich ganz genau in diesem Vorentscheid?
Ja, wir sind dabei. Wir reden drüber, wir transportieren es weiter und vor allen Dingen leben wir es mit.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist dieses ganze Auswahlverfahren. Es gibt wohl 8 Sendungen und dann gestaffelt fliegen immer wieder Leute raus, singen dann aber nicht das, was sie gesungen haben letzten Endes in Oslo, oder doch?
Hä? Nochmal.
Also es gibt 20 Kandidaten, die müssen sich präsentieren, singen aber jetzt nicht das Lied, womit sie in Oslo zu sehen sein werden, oder doch?
Nee, also 20 Kandidaten. In der ersten Sendung sehen wir 10, davon fliegen 5 raus. Ich finde rausfliegen aber so unsympathisch. Die kommen einfach nicht weiter, weil 5 besser waren. In der zweiten Sendung das gleiche Spiel und dann haben wir eine Top 10. In der Sendung werden dann Lieder vorgestellt, die sie singen könnten in Oslo. Aber das entscheidet weder Stefan Raab, welches Lied da gesungen wird, das entscheide leider nicht ich. Nein. Das entscheidet dann auch der Zuschauer. Also es ist eine Kombi.
Aber es gibt auch irgendwie noch Produzenten, die heimlich Lieder schreiben. Es könnte sein, dass die Kandidaten ein Lied von Stefan singen, aber er weiß noch nicht, ob er eins schreibt.
Ja, aber das drückst du jetzt sehr negativ aus. Also ich finde, ich habe ihn letzten Samstag habe ich das gefragt. Stefan, wirst du ein Lied schreiben? Und er sagt, ich weiß es nicht. Ich möchte erst ein Gefühl haben für die Kandidaten. Ich möchte wissen, worauf die Lust haben. Er wird sich wahrscheinlich sehr intensiv mit denen auseinandersetzen. Und wenn er merkt, ich habe da eine Verbindung zu, dann wird er sich dran setzen und ein Lied schreiben. Wenn er aber merkt, das passt nicht mit uns beiden, dann lässt er es. Das hat einen guten Grund, dass er niemandem seinen Sound aufzwingen will. Das hat keinen Zweck. Also wir casten da keine Popmäuschen oder sowas. Es sind Musiker, die sich auskennen. Also ich habe in den Castingbögen schon gesehen, ich kann nur Blockflöte spielen, dass da Leute geschrieben haben bei Lieblingslieder, die sie gerne singen würden, auch in der Show, Tonarten dahinter geschrieben haben. Und sie sollen Lieder singen, die zu ihnen passen. Und Stefan möchte auch nicht, dass dann irgendwann gemerkt wird, das ist das Lied von Stefan Raab. Der macht sich wieder mal sehr wichtig. Da hat er einfach keinen Bock drauf. Es geht nicht um Stefan Raab in dieser Sendung. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass die ARD super aussieht oder ProSieben super aussieht, sondern dass wir einen Kandidaten nach Oslo schicken, auf den alle Lust haben.
Dennoch bleiben einige Fragen offen und die klärt mit mir gemeinsam.
Ich heiße Jörg Gramosch und bin geschäftsführender Gesellschafter der Brainpool TV GmbH. Und diese wiederum ist
über ihre Tochtergesellschaft Raab TV Produzent von Unser Star für Oslo.
Wie muss man sich das vorstellen, wie der Siegertitel gefunden wird, außer dass die Zuschauer in verschiedenen Shows, 8 an der Zahl, mehr oder weniger selektieren und ihren Lieblingstitel dann nach Oslo schicken. Aber welche Musik kommt überhaupt zur Auswahl?
Na, am Ende werden, also in den 8 Shows geht es zunächst mal nicht darum, den Song zu finden, sondern den Kandidaten zu finden. Da werden die Kandidaten mit eigenem Material oder mit Covermaterial antreten. Und dann gibt es in der Finalsendung und nur in der Finalsendung 3 Songs, aus denen dann im ersten Wahlgang der Song ausgewählt wird, der nach Oslo fährt, und im zweiten Wahlgang der Interpret, der mit diesem Song dann Deutschland in Oslo beim Eurovision Song Contest vertreten soll. Diese Songs kommen aus einem Pool internationaler Autoren, Komponisten und Autoren, die wir in der Zusammenarbeit mit den beiden beteiligten Plattenfirmen Universal Music und Starwatch Music zusammen eruieren. Wir haben morgen die erste Listening Session, wo wir aus den ersten 700 Titeln, die international zusammengesucht worden sind, sozusagen die ersten 30 bis 40 aussuchen. Und das wird jetzt parallel zu den Sendungen sozusagen runtergebrochen. Wir müssen ja dann natürlich am Ende auch sehen, welche Kandidatin oder welcher Kandidat hat denn Chancen auf den Siegertitel, weil nicht jeder Titel passt zu jedem Interpreten natürlich. Da kann man erst was zu sagen, wenn man sieht, wer setzt sich denn durch im Wettbewerb. Und wir haben eine Ausschreibung gemacht an alle Major-Plattenfirmen der Republik und haben einen Partner gesucht, weil unsere Erfahrung eben ist, dass der Aufwand, weltweit nach Titeln zu suchen, sich eben nur lohnt für die Plattenfirma, wenn sie sicher sein kann, am Ende auch den Siegertitel zu veveröffentlichen. Also die Idee, 3 Titel, da könnte man noch 3 verschiedene Plattenfirmen fragen, haben wir auch gehabt. Da sagt aber jede der beteiligten Plattenfirmen, nee, das lohnt sich nicht für uns, weil wenn wir nicht sicher sein können, dass dann der Titel auch gewinnt und veröffentlicht wird, dann stecken wir jetzt ein halbes Jahr Arbeit in ein Projekt, wo wir am Ende den Titel nicht veröffentlichen dürfen. Dann kriegen sie keine guten Titel, weil dann behalten die ihre guten Titel zurück und sagen, nee, dann geben wir es doch lieber Robbie Williams. Jetzt kann man alle Leute anfragen und sagen, dieser Titel wird mit einer großen Medienunterstützung in Deutschland präsent sein und es lohnt sich, euer bestes Material für einen Künstler, den jetzt noch keiner kennt, freizugeben, weil der Titel, einer von diesen 3 Titeln wird definitiv veröffentlicht und ihr werdet als Plattenfirma möglicherweise hier mit eurem Song den nächsten Hit mit einem dann hoffentlich neuen Star haben. Wenn man das nicht garantiert, halten die einfach ihr gutes Material zurück, weil sie sagen, ja, wenn ich nicht weiß, ob mein Titel durchkommt, dann gebe ich es lieber an Aura Dione oder Robbie Williams, weil da gehört der Act mir und da bin ich sicher, wann ich den veröffentliche. Und gute Songs sind eine rare Ware, die man sich auf der Welt zusammensuchen muss und die kriegt man auch nur, wenn man dem Komponisten sozusagen gute Erfolgsaussichten an die Hand geben kann und sagen kann, wenn du den Titel uns gibst, hast du eine gute Chance, dass er ein Hit wird, weil wir haben den richtigen Künstler und wir haben die richtige Medienoberfläche, um einen Hit zu produzieren, was natürlich unser Ziel ist.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die 3 Titel, die am Ende dieses ganzen Castings präsentiert werden, schon fertig sind?
Nein, noch wissen wir gar nicht, welche Titel, also die Titel sind geschrieben, sicher, wir haben sie aber noch nicht ausgesucht, aber sie werden dann eben zusammen mit dem Künstler produziert und arrangiert, aber wir wissen jetzt noch nicht mal, welcher Titel es ist, aber die Komponisten haben ihn natürlich schon auf den Zettel geschrieben, in Noten verfasst, und dann werden ja sogenannte Demos produziert, die man sich anhören kann, und dann sucht man den aus, oder die, am Ende weiß ich nicht, werden es wahrscheinlich 10 sein, mit denen man dann in die finale Entscheidung geht. Und die werden dann mit dem jeweiligen Künstler produziert. Bislang gibt es natürlich nur Demo-Versionen, weil wir haben ja die Künstler noch nicht.
Und plötzlich spielte nach der gemeinsamen Pressekonferenz von ARD und ProSieben Max Mutzke auf, gefunden von Stefan Raab seinerzeit im Jahre 2004 im Bundesvision Song Contest, dann geschickt nach Istanbul durch den Vorentscheid in der ARD und er belegte dort Platz 8, einer der besten Platzierungen der letzten Jahre.
Max Mutzke, was muss man eigentlich mitbringen, wenn man beim Grand Prix erfolgreich sein will?
Also wenn ich das wüsste, würde ich nochmal hingehen.
Na, Sie waren aber erfolgreich.
Ja, wir hatten Glück. Aber ehrlich gesagt hatten wir uns unter die ersten
fünf Plätze gehofft damals und mit dem achten Platz waren wir eher mehr schlecht als recht zufrieden. Als wir aber dann die Live-Schalte zum Beispiel nach Hamburg hatten oder in meinen Schwarzwald und ich gesehen habe, dass da allein auf der Reeperbahn über 20.000, 25.000 Menschen standen, wo das Motto dabei sein ist alles irgendwie ganz greifbar war, war das schon wieder ganz schnell zu verkraften. Wenn mich jemand fragt, ob ich einen Tipp geben kann, ich glaube, das wurde vorher auch schon angesprochen, Authentizität spielt die größte Rolle, dass du ganz klar Deutschland positionierst, sei es mit Gildo Horn oder mit Stefan Raab, Havade Hade Dude da oder mit Max Mutzke und Can't Wait Until Tonight. Ich glaube, es muss klar sein, dass das Land ganz eindeutig hervorsticht, ob es jetzt mit dem westlichen oder ostlichen Musikgeschmack vereinbar ist, spielt, glaube ich, weniger eine Rolle. Ich glaube, es ist einfach ganz klar zu sehen, die machen einfach ihr Ding und haben damit Erfolg. Als wir mitgemacht haben, waren diese türkischen Teilnehmer waren tierisch. Das waren junge Leute, frech, haben die neue östliche Welt verkörpert mit Ska-Musik, mit verrückten Klamotten, hatten aber trotzdem noch ganz viel Kultur in sich. Das hat man irgendwie auch gespürt. Deswegen haben wir die auch damals in der Türkei so gut abgeschlossen. Ich glaube, das ist wichtig. Authentizität, sich nicht verbiegen, nicht dem Mainstream zuliebe irgendwas zu machen, sondern ganz klar sich sein.
Aber dazu muss man auch stark sein, innerlich stark.
Also das ist, man muss selbst stark sein, aber man muss, das alleine bringt nichts. Also man muss ein Team um sich haben und einen Produzentenmanager, der ebenfalls seine Meinung mit dir teilen kann. Und das ist das Wichtigste, dass die ganze Gruppe zusammenarbeitet und sich ganz klar ist, so wollen wir auftreten, so wollen wir gesehen werden. Ich glaube, als Künstler allein hast du keine Chance, weil wenn du so einen Rattenschwanz von Plattenfirmen, Management, Produzenten, TV-Kampagne hinter dir herziehst, dann kannst du nicht sagen, ich mache mein Ding, wenn alle anderen damit nicht einverstanden sind. Das geht nicht, das wird auch keiner dann zulassen. Aber in dem Fall hatte ich einfach Glück, dass Stefan jemand ist, der auch auf langhaltigen Erfolg sehr viel Wert legt und auch alles darauf ausgerichtet hat. Also wir haben nur Konzerte gemacht, die vom Image sehr hoch waren, hochwertig waren. Wir haben nur Preise entgegengenommen, die hochwertig waren. Wir waren nie an Aftershow-Partys. Wir haben nur Sachen gemacht, wenn wir damit zu tun hatten. Wir sind nur an die Medien gegangen, wenn wir ein Produkt in Anführungszeichen hatten, also einen neuen Song hatten. Wir sind nie einfach so mal, um schön Wetter zu machen, an die Öffentlichkeit gegangen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Leute sehen, wenn man denjenigen im Fernsehen sieht, dann hat er auch was zu sagen. Und dann ist es nicht einfach nur mal so wie die B- bis Z-Prominenz, die halt dann auch auf jeder Dschungelcamp und überall mitmachen, nur damit sie halt doch nochmal in den Medien stattfinden.
Max Mutzke mit New Day, da für mich allerdings die rechtliche Situation ziemlich undurchsichtig ist, einen zwar während einer Pressekonferenz zum Zwecke, dass ihn die Presse mitbekommt, mitschneidet und sogar veröffentlicht, getätigten Mitschnitt hier im Podcast veröffentlichen darf, weil er nicht nur gesprochen ist, sondern auch gesungen ist und damit wieder urheberrechtlich geschützte Anteile enthält, empfehle ich Ihnen doch dann eher die Radio 1 Medienmagazin-Seite unter radio1.de. Achtung, Aufnahme, wo Sie die kleine Gesangsdarbietung von Max Mutzke sehen können. Allerdings nicht zum Download, aber immerhin zum Ansehen. Soweit also auch der Bonustrack vom Medienmagazin-Podcast in der Ausgabe vom 23. Januar 2010. Vergessen Sie auch in diesem Zusammenhang nicht.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.